ARD. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Japan ist eine sehr geschlossene ökonomische Gesellschaft und es war wirklich so, dass bei einem der Konzerne schon die Nachfragen kamen, ob wir nicht Agenten eines Aufkäufers, Rupert Murdoch oder so weiter wären, die dort recherchieren unter dem Vorwand, ein Buch zu machen und in Wirklichkeit interne Finanzdaten herausbekommen wollen. Aber selbst bei ARD-Anstalten war es manchmal etwas schwierig, Biografien der Intendanten zu bekommen. Auch da gab es schriftliche Rückfragen, wofür die denn gebraucht würden, obwohl das ja nun wirklich ganz öffentliche Dinge sind. Also Medienkonzerne, obwohl sie ja eigentlich mit Öffentlichkeit handeln, sind relativ verschlossen, was ihre Struktur anlangt. Übrigens mit Unterschieden. Also es gibt keine großen Probleme, um nochmal Bertelsmann zu erwähnen, alles Mögliche zu bekommen. Bertelsmann hat eine sehr geschickte, offene Strategie der Public Relations. Und so gibt es wirklich die Extreme. Ein Konzern ist vollkommen verschlossen, der andere Konzern überzeugt eigentlich die Kritiker dadurch, dass er sie mit Informationen überversorgt, kann man fast sagen.
Der Medienwissenschaftler Lutz Hachmeister 1998 im Medienmagazin über die Transparenz der Medien anlässlich des Buches Wer beherrscht die Medien, das er zusammen mit Günter Rager geschrieben hatte. Hachmeister war Leiter des Grimme-Instituts von 89 bis 95 und Gründer des Instituts für Medien- und Kommunikationspolitik. Lutz Hachmeister starb, wie diese Woche bekannt wurde, überraschend am 26. August, zwei Wochen vor seinem 65. Geburtstag in Köln. Es gibt, glaube ich, niemanden in der engeren Medienszene, der ihn nicht kannte und diese Nachricht mit Bedauern zur Kenntnis nehmen musste. Und damit herzlich willkommen zum Medienmagazin in der Ausgabe vom 7. September 2024. Wir haben 100 Jahre Funkausstellung zu feiern. Dann blicken wir zu M100 nach Potsdam und dann gibt es Trouble im RBB-Verwaltungsrat. Und das alles wie gewohnt.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Meine lieben kleinen und großen Freunde.
Hallo, hallo, die Radio, das macht die Menschen froh.
Der Deutsche Unterhaltungsrundfunk war gerade ein Jahr alt, als im Dezember 1924 im Haus der Funkindustrie, etwa da, wo heute das ICC steht, die erste große deutsche Funkausstellung von der Radioindustrie veranstaltet wurde. Das hatten die Gerätehersteller auch dringend nötig. Zu unbekannt war das Medium noch. 400.000 Rundfunkteilnehmer brachten nicht den nötigen Absatz. Die erste Funkausstellung zog immerhin 180.000 Besucher an. Die für den Preis von einer Reichsmark 50 das neueste Equipment aus der Welt der Detektorempfänger, Radios mit bis zu 5 Röhren und Plattenspieler in Aktion hören und sehen konnten. Ein weiterer Schwerpunkt, die Präsentation von Bastelsätzen, um sich Radios selbst zu bauen. Denn fertige Geräte waren für die Masse noch unerschwinglich. 1925 verdoppelten sich die Besucherzahlen. Für die Funkausstellung 1926 baute man sogar einen 138 Meter hohen Antennenturm, den Alfred Braun, der erste deutsche Radioreporter, einweihte.
Am 3. September 1926 stand ich hier zu Füßen des Funkturms und rief hoch hinauf bis zu seiner Spitze: Funkturm Berlin, wir weihen dich ein. Berliner Jahre kommen und gehen. Sturm wird kommen. Der Turm wird stehen.
Und das stimmte nicht nur in der ersten Medienmagazin-Ausgabe am 31. August 1997, also vor 27 Jahren, als Sie dies schon mal hörten, sondern stimmt auch gerade jetzt, wenn die IFA 100 Jahre feiert. Rainer Sukow ist im Studio und hat am Freitag die Eröffnung verfolgt und auch schon die Tage davor bei den Pressebriefings. IFA heißt ja inzwischen nicht mehr Internationale Funkausstellung, Rainer, wie wir von dir Ende Juni erfahren konnten, sondern Innovation für alle. Was hat sich noch geändert?
Im 99. Jahr der IFA hat sich das vielleicht für alle gar nicht so sichtbar ganz grundlegend verändert, nämlich vor allem in der Struktur der Messe. Denn zur Erinnerung, seit 2023 wird die IFA nicht mehr zusammen mit der Messe Berlin organisiert, sondern von der IFA Management GmbH. Das ist ein Joint Venture von der Gesellschaft zur Förderung der Unterhaltungselektronik GFU. Sie ist übrigens auch die Besitzerin der Namensrechte und von Clarion Events. Und Clarion Florian Events ist eine Eventfirma aus London, die macht auf der ganzen Welt große Events. Und in diesem Jahr sind das erste Mal diese Veränderungen auch wirklich sehr deutlich spürbar. Es gibt ein völlig neues Outfit, es gibt ein völlig neues Auftreten nach außen. Es wird wirklich viel Wert auf Erlebnis gelegt, auf dass jeden Tag zum Beispiel eine Veranstaltung im Sommergarten ist und diese IFA 100 Moments, wo die IFA in die Stadt getragen wird. Also es war wirklich sehr, sehr viel los in den letzten Wochen schon. Und ganz neu, die IFA wurde mit einer IFA-Gala eröffnet. Das gibt es in meiner Erinnerung, also ich habe die so vielleicht 25, 30 Jahre Erinnerung an die IFA, gab es das so noch nicht. Und ich habe dort mal ein paar Töne mitgenommen. Und in der jetzt folgenden Collage hören wir in abwechselnder Reihenfolge Live Lindner, das ist der CEO der IFA Management GmbH. Wir hören Dr. Sarah Warnecke, die Managing Directorin der GFU, Olaf Scholz, Bundeskanzler, und Kai Wegner, regierender Bürgermeister von Berlin.
Hallo zusammen, herzlich willkommen in Berlin. Heute blicken wir mit Stolz und Freude auf den 100. Geburtstag der IFA. Und IFA hat in den vergangenen Jahrzehnten oft Technikgeschichte geschrieben.
Albert Einstein eröffnete 1930 die 7. große deutsche Funkausstellung und Phonoschau mit den folgenden Worten: Verehrte An- und Abwesende.
Ich war 9 Jahre alt, als Willy Brandt 1967 auf die Bühne der großen deutschen Funkausstellung trat.
Das ist heute selbstverständlich, aber damals war es ein junges Medium und eine historische Errungenschaft. Über den Rundfunk konnten die Menschen jenseits des Berliner Messegeländes Einsteins Worte vernehmen.
Über ihm 3 Kronleuchter, hinter ihm ein großes Orchester, vor ihm ein Publikum aus Männern in Anzügen. Neben ihm auf dem hölzernen Pult ein großer Knopf. Er drückte den Knopf und das Bild wurde bunt.
Das war nur einer von vielen Meilensteinen in der langen IFA-Geschichte.
Lassen Sie uns diese 100-jährige IFA gemeinsam gebührend feiern. IFA steht für ständigen Wandel. Nichts hat langfristig an der Verbundenheit von Berlin und der IFA rütteln können. Wir wollen die IFA weiter zu einem kulturellen Ereignis ausbauen, das fest in den Berliner Kalender verankert ist. Trotzdem bin ich sicher, dass die IFA für viele Berlinerinnen und Berliner auch in Zukunft die Funkausstellung bleiben wird.
Wir schaffen Sicherheit, damit Vertrauen daraus entstehen kann. Beides sind die Voraussetzungen für eine Technologieoffenheit, auch für eine Technologiebegeisterung, die auf der IFA schon seit 100 Jahren zu Hause ist. Offenheit und Begeisterung sind das Gegenteil zum Pessimismus, zur Angstmacherei und der Weltuntergangsstimmung.
Meine Damen und Herren, für die kommenden Tage wünsche ich allen Veranstaltern, aber insbesondere natürlich den Ausstellern, eine erfolgreiche Messe.
Eine Messe wie diese ist eine gute Gelegenheit, auch neue Kontakte zu knüpfen.
In den kommenden 5 Tagen erwartet Sie ein breites Convention-Programm, das Top-Speaker und Experten zusammenbringt. Herzlichen Glückwunsch, IFA. Happy Birthday zu 100 Jahren, auf die nächsten 100 Jahre.
Vielen Dank an das gesamte IFA-Team, mein eigenes fantastisches Team und das Team der Messe Berlin. And of course, I would like to thank our partners at Clarion. Ihr und sie werden dafür sorgen, dass wir eine unvergessliche IFA 2024 erleben können.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und erkläre hiermit die IFA 2024 für eröffnet.
Und zum Ereignis 100 Jahre IFA ist im Palais am Funkturm eine Ausstellung zu sehen. Dieser Raum, der wurde ja früher gerne mal als exklusiver Ort für Firmenpräsentationen genutzt. Und ich finde es ganz toll, dass dieser Ort jetzt für alle zugänglich ist. Und die Ausstellung insgesamt ist ganz sehenswert. Vorher im Bikini Berlin, jetzt also an die Messe umgezogen. Es gibt auf der einen Seite eine geschichtliche Darstellung der Technik, in der Mitte einen Bereich, der sich thematisch mit den verschiedenen Inhalten und Themengebieten der IFA auseinandersetzt, und auf der anderen Seite einen IFA-Merchandise-Shop für alle, die den Funk-Otto auf dem T-Shirt haben wollen.
Ach, du meinst diesen Menschen mit dem Pfeil am Auge und am Ohr im Rahmen eines Fernsehers?
Genau den.
Der heißt Otto oder ist das jetzt von dir?
Nein, der heißt Funk Otto. Es gibt auch einen Erfinder. Dafür kann man in der Ausstellung lesen.
Ah, okay. Früher ging es ja tatsächlich nur um Auge und Ohr. Irgendwann ist der Magen dazugekommen, die Gesundheit und sauber machen bei sich selbst und auch im Haushalt. Ne? Eben Innovation für alle. Spielt denn die klassische Audioproduktion, ich wage ja gar nicht vom Radio zu sprechen, Rainer, noch eine Rolle auf der IFA?
Ja, die Funkausstellung hat also vor 100 Jahren, wie wir schon vorhin gehört haben, mit der drahtlosen Übermittlung von akustischen Inhalten begonnen. Und in diesem Jahr gibt es tatsächlich wirklich nur wenig Aussteller, die ausschließlich Audio in ihrem Portfolio haben und in der Ausstellung auch. Und ich fragte Leif Linder, den CEO der IFA Management GmbH, wie er denn oder wie die Messe mit diesem Thema Audio umgeht.
Also als ich angefangen habe, für die IFA zu arbeiten, war das so ein absoluter Painpoint für mich. Warum? Weil erstens bin ich auch ein Audio-Fan und es hat mich so ein bisschen traurig gemacht, wie die letzten Jahre immer mehr von den wichtigen Audiomarken weggegangen sind. Und deswegen war mir wichtig, mit allen möglichst zu sprechen. Und ich kann ein bisschen verstehen, dass nicht alle sofort gesagt haben, na danke, dass Sie mit uns reden, wir kommen. Die sind halt teilweise sehr enttäuscht gewesen. Jetzt kommt aber das große Aber. Wir haben dieses Jahr wirklich mit einer eigenen Audiobühne mehr auf die Beine gestellt als in den letzten Jahren zusammen. Wir werden Workshops haben mit Technik zum Thema Vinyl zum Beispiel. Wir haben Dolby da, die Synchronsprecher auf die Bühne holen. Wir zeigen also wirklich Audio-Innovation. Und ich weiß, weil wir schon mit den Leuten sprechen, wenn du mir die Frage nächstes Jahr nochmal stellst, dann werde ich, glaube ich, dir mehrere Namen nennen können und du wirst sehen, das Comeback von Audio beginnt gerade, aber nächstes Jahr wird es perfekt sein.
Das heißt, der Beginn der IFA mit dem Radio, ich glaube, das hat auch schon noch ein bisschen Wirkung auch in diesem Jahr, denn letztendlich hat sich die IFA immer den Entwicklungen angepasst. Zwischendurch war zum Beispiel ja auch mal in der Ergänzung die Phono-Messe im Namen. 53 hieß sie, große deutsche Rundfunk-, Phono- und Fernsehausstellung. Wenn man diesen Trend weitergemacht hätte, würde ja jetzt die ganze andere Reihe dazukommen. Das dürfte auch der längste Name gewesen sein. Und ab 71 eben internationale Funkausstellung, zurück nach Berlin. Heute heißt sie IFA, wobei Funk eigentlich trotzdem überall drin ist. WLAN, Bluetooth, NFC, 5G, überall ist Funk ja drin. Und man kann sagen, auf den ersten Blick, okay, Radio und Audio ist vielleicht insgesamt exklusiv wenig vertreten, aber wenn wir uns im realen Leben umsehen, wie viel Thema ist denn der Rundfunkempfänger noch? Wie viel Anteil in der Beschäftigung mit der Technik? Oder ist es nicht eher so, dass diese vielen kleinen und großen Helferlein, mit denen wir uns den jeden Tag begleiten lassen und die das Leben schöner auch oder auch mal anstrengender machen, diese elektronischen Helferlein stehen ja viel mehr im Mittelpunkt und genau diese vielen Produkte der Konsumgüterelektronik, die sind auf der Messe da und die füllen auch die Hallen und man konnte auch gestern sehen, das Interesse ist groß, die Besucherströme waren wirklich groß. Genau, und wenn man hinguckt aber, dann gibt es eben an vielen Stellen doch Audio, ja, angefangen vom Handyanbieter, Bluetooth-Boxen, Rechner, Mikrowelle, klassische Fernseher mit Ergänzung Audio, dass es eben auch der Fernseher gut klingt, obwohl der Fernseher irgendwie tatsächlich diesmal irgendwie Mikropixel-LED getriggert ist.
Mhm. Da sind wir mal gespannt, wie sich das entwickelt, auch gespannt auf deinen zweiten Teil deines IFA-Berichts nach dieser Musik hier. Rainer Sukow im Studio mit seinem Bericht von der Jubiläumsausgabe 100 Jahre IFA, 1924 zum ersten Mal veranstaltet, aber nicht Blick zurück, Rainer, sondern es war ja immer so, dass man auf der Messe etwas entdecken konnte, was erst in der Zukunft das Publikum ausprobieren kann. Hast du etwas gesehen? Ich meine jetzt keine Verbesserung beim sprechenden Kühlschrank oder so?
Ja, es gibt sie tatsächlich auch, die besonderen akustischen Highlights auf der IFA. Und zwar in dem Bereich, der für mich kein anderer eigentlich dafür steht, dass Entwicklung in der für die Zukunft stattfindet, nämlich die IFA Next. Und auf der IFA Next, da sieht man Dinge, die noch in der Entwicklung wirklich sind. Manchmal tauchen da Aussteller auf und sind auch nie wieder gesehen. Manche sieht man wieder, wie zum Beispiel die Kollegen von E-Akustik, die wir schon im dritten Jahr jetzt eigentlich sehen konnten, die für Radiomacher eine sehr beliebte Plattform bietet, Möglichkeiten zur Bereinigung von Audio. Das hat mich erstmal jetzt nicht überrascht, sondern gleich daneben stand eigentlich die Messeüberraschung für mich persönlich Brandenburg Labs. Und hier sprach ich mit einem wirklich prominenten Inhaber. Er stellt sich selbst vor.
Karl-Heinz Brandenburg aus Ilmenau mittlerweile, ursprünglich Erlangen. Bekannt für seine Mitarbeit an der Entwicklung, Grundlagenforschung, Entwicklung, Standardisierung und dann Vermarktung von MP3 und AAC.
Was würden wir wohl ohne diese Audio-Standards machen, Heute aber wollen wir uns über was ganz anderes unterhalten. Ihr habt was ganz Besonderes auf die Messe mitgebracht. Was ist es denn?
Es gibt den alten Traum, für mich seit Kindertagen, dass man doch Ton über Kopfhörer so wiedergeben können sollte, dass man die Klangquellen im Raum hört und nicht irgendwo im Kopf, im Ohr, am Kopf und so weiter. Und da war die Frage, warum das bisher nicht geklappt hat. Gab es viel Grundlagenforschung an der Uni, auch bei mir, war ja auch Professor an der TU Ilmenau. Und wie mich Fraunhofer dann losgelassen hat, aus Altersgründen habe ich gesagt, okay, jetzt brauche ich nicht mehr um Nebentätigkeitsgenehmigungen nachfragen. Das war schon von langer Zeit die Idee, das mal zu versuchen. Jetzt bauen wir eine Firma dazu auf. Daraus ist jetzt die Firma Brandenburg Labs geworden mit um die 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sehr divers, da freue ich mich sehr darüber. Und da ist es jetzt gelungen, Demos und ein Produkt zu fabrizieren, was beweist, es geht doch.
Vielleicht mal für den Hörer zum Erklären. Ich habe hier am Stand gestanden und höre über Lautsprecher eine hier im großen Raum sehr gut klingende für diese Verhältnisse Aufzeichnung. Dann setze ich ein paar Kopfhörer auf. Die Aufnahme klingt gleich weiter. Auch wenn ich mich hin und her bewege, denke ich, ich höre über Lautsprecher, setze die Kopfhörer ab, es ist ruhig.
Genau. Das ist immer der Moment, der uns auch am besten gefällt, die Gesichter der Leute, wenn sie den Kopfhörer absetzen und denken, oh, ich dachte, ich habe die Lautsprecher gehört. Es ist ja nur der Kopfhörer.
Und es klingt wirklich fantastisch. Wie macht ihr das?
Das ist eine ganze Menge Forschung drin, die an verschiedenen Stellen gemacht worden sind, auch in Ilmenau. Im Prinzip, was zwei Ingredienzen sind, die sehr wichtig sind und lang übersehen worden sind, ist zum einen die Raumakustik zu kennen. Das heißt, wir haben mit einem Omnimikrofon und mit Entfernungsmessern die grobe Akustik von dem Raum hier aufgenommen. Und das andere ist, wir haben einen Headtracker auf den Kopfhörer montiert und damit wird dem Gehirn das richtige Signal gegeben, was es wiedererkennen kann nach dem Motto, so klingt eine Klangquelle im Raum. Wenn zu viel nicht stimmt, dann fällt alles zusammen auf im Kopfhören. Wenn es wirklich stimmt, bekommt man diese extreme Plausibilität, wie wir sie nennen.
Und das kenne ich bisher wirklich nur von Kunstkopfstereophonie, dass der erzeugte Klang sich aus dem Kopf rausbewegt, also mit Kopfhörern jetzt. Ne? Und das ist hier, hat ja wirklich beeindruckend funktioniert.
Und mit der Kunstkopfstereophonie hat es auch nur in bestimmten Situationen geklappt. Das hier ist viel universeller, das kann man wirklich verwenden. Dann wird auch eingesetzt in Tonstudios schon und soll in Zukunft für Consumer verfügbar werden.
Was kann daraus werden, was soll daraus werden?
Also daraus sollen zunächst in wenigen Jahren Kopfhörer für High-End-Anlagen werden. Für all die Leute, die zu Hause den Surround-Sound in was für einem Format auch immer hören wollen. Und entweder sie dürfen nicht so viel Lärm machen oder sie haben überhaupt nicht das Geld und das Zimmer, um so viele Lautsprecher aufzuhängen. Und die können dann unsere Kopfhörer nehmen und es klingt haargenau genauso. Und sie haben diesen High-End-Klang. Das wird das erste Produkt, was hoffentlich in knappen 2 Jahren wirklich in den Markt dann schon geht. Später wollen wir das noch weiter spinnen, nämlich mit Kopfhörern, die sich automatisch auf ihre Umwelt einstellen. Wir nennen das Personalized Auditory Reality. Ist auch schon mal KI-unterstütztes selektives Hören genannt worden, weil damit kann ich dann in der Umgebung wie hier sagen, ich möchte doch hören, was da drüben Sami gerade sagt. Oder da schreien ein paar Leute rum, die möchte ich nicht hören. Oder da hinten spielt Musik, die möchte ich ein bisschen klarer haben. Und das Ganze so, dass ich nicht mehr sagen muss, jetzt soll es eingemessen werden, sondern dass es automatisch passiert, wenn ich mich im Raum bewege.
Das sind, glaube ich, fantastische Aussichten. Wie realistisch ist es, dass es funktioniert?
Wir haben noch ein paar Dinge, wo echte Forschung notwendig ist da drin. Zum Beispiel, wir brauchen eine Quellentrennung. Da sagen mir die Spezialisten in dem Gebiet, geht schon, aber ob das innerhalb weniger Millisekunden geht, ist eine andere Frage. Aber mittlerweile mit aller Entwicklung, die wir sehen, bei den Teilen, die nicht unsere Spezialität ist, sind wir sehr zuversichtlich. Und die Core-Technologie, dass den Klang wirklich so natürlich wieder in den Kopfhörer zu kommen, die können wir jetzt schon. Also insofern ist es nicht mehr unbedingt Rocket Science, aber es ist eine ganze Menge teure Entwicklungsarbeit, die noch zu leisten ist.
Und zum Abschluss dieser IFA-Runde heute noch eine kleine Anmerkung zum Thema KI. Wenn man so mit Menschen spricht, dann ist KI ja oft als das Thema der Messe, irgendwie wird es genannt. Und ich selber habe das gar nicht so sehr wahrgenommen, vielleicht weil ich mich entweder noch nicht ausreichend oft oder viel umgesehen habe oder vielleicht auch, weil mittlerweile KI an sehr, sehr vielen Stellen auch schon im Alltag angekommen ist und gar nicht mehr so als KI-Nutzung wahrgenommen wird. Und das ist ein Thema, da sollte man vielleicht nochmal, also da könnte man Sendungen mitfüllen.
Ja gut, dann kommen wir nochmal einfach vorbei. Danke Rainer Suku für den Auftaktbericht von der IFA 2024, 100 Jahre IFA. Radio 1 mit dem Medienmagazin und eingangs sagte ich, Thema auch in dieser Ausgabe M100, obwohl noch gar nicht gelaufen, aber nächste Woche am 12.09. geht es wieder los. Dazu begrüße ich im Radio 1 Studio Sabine Sasse, Head of Program Potsdam Media International e.V. M100, Sanssouci Kolloquium, also kurz M100. Sabine, ich sagte eingangs, als wir den Originalton hörten von Lutz Hachmeister, jeder kennt ihn in der engen Medienszene. Lutz Hachmeister, auch du hast ihn sehr gut gekannt, hast du mir eben gesagt. Wie ist der quasi mit dir beruflich und vielleicht dann auch dadurch natürlich kollegial verschmolzen gewesen?
Ja, wir kannten uns seit fast 37 Jahren. Wir haben uns beim Tagesspiegel kennengelernt. Ich war damals noch, ich habe so ein Praktikum gemacht in der Teletext-Redaktion. Und es waren Olympische Spiele und Lutz, 4 Jahre älter als ich, hat damals die Medienredaktion aufgebaut. Und er hatte schon einen Doktor und ich habe noch geguckt, was ich mal so mache. Und wir haben uns angefreundet und sind diese ganzen Jahre über befreundet geblieben, sehr eng. Ich habe für ihn auch viele Sachen gemacht, Jahrbuch, Fernsehen geschrieben, Redaktion gemacht, an seinen Büchern mitrecherchiert, geschrieben und so weiter. Auch am letzten, das am 5. November rauskommen soll. Hitlers Interviews, das ist wieder so ein typisches Lutz-Hachmeister-Projekt. Alle, die ihn kannten, wussten, wie genial er war und dass er auch immer andere Wege gedanklich gegangen ist und analytisch unglaublich stark. Und wenn man denkt, alles über Hitler ist bereits gesagt, geschrieben und gefilmt worden, das nicht. Das sind nämlich die Interviews, die mit Hitler geführt wurden. Und zwar vor allem von ausländischen Journalisten ab 1923. Und er hat sich vor allem mit der Lebensgeschichte der Journalisten, die ihn interviewt haben, befasst und hat diese Biografien aufgeblättert. Und auch schreibt er auch da drin, wie diese Interviews zustande kamen, mit welchem Hintergrund, wieso, weshalb, warum, in welchen Ländern, was waren auch diese politischen Hintergründe dieser Interviews, wie wurden die rezipiert, alles wie immer bei Lutz sehr unterhaltsam und auch witzig geschrieben. Und das letzte Kapitel ist auch sehr heutig, das beschäftigt sich dann damit, wie interviewt man einen Diktator und warum überhaupt.
Er war auch mit M100 verknüpft?
Genau, sein Institut für Medienpolitik war viele Jahre lang strategischer Partner des M100 Sanssouci-Kolloquiums. Er war auch das eine oder andere Mal da und wir haben uns natürlich auch oft darüber unterhalten. Er hat mir auch Tipps gegeben, wen einladen thematisch und so weiter. Also wir waren wirklich auch sehr, sehr eng verbunden und haben 2 Tage vor seinem Tod noch telefoniert.
Es klingt manchmal wie eine Floske, aber hier kann man es wirklich mit Fug und Recht sagen, es ist ein herber Verlust.
Für mich auf jeden Fall und für seine engsten Freunde und für die ganze Branche.
Ich sagte es also, nächste Woche am 12. September diskutieren wieder in Potsdam Chefredakteure, Chefredakteurinnen, Redakteure, Politikerinnen und Politiker, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Also das ist ein ziemlich breites Podium über die vielfältigen, ich zitiere mal, über die vielfältigen Krisen der letzten Jahre, die Gesellschaft, Politik und Demokratie. Erstmals seit 2004 gibt es derzeit mehr autokratische als demokratische Staaten auf der Welt, obwohl Staaten mit Demokratiedefiziten zum Beispiel im Kampf gegen die Pandemie deutlich schlechter abschneiden als stabile Demokratien. Zitat Ende. Sabine, was ist die Quelle dieser Einschätzung? Die hat mich echt überrascht.
Die Quelle ist diese Einschätzung, das ist eine Studie vom National Endowment for Democracy, die ist schon Ende letzten Jahres rausgekommen. Und das wurde auch vielfach zitiert, also dort wurde eben, die haben eben alle Länder untersucht und kannst ja auch dann zusammenzählen, wie viele Länder sind autokratisch geworden in den letzten Jahren und wie viele sind noch demokratisch. Und um auf das Thema von M100 zu kommen, das heißt, dem Attacke auf die Demokratie, Democracy under Attack, das ist ein vielfältiges Thema. Es geht auf der einen Seite um Europa natürlich. Wie stehen wir da überhaupt demokratisch, was auch den Zusammenhalt betrifft und die Wehrhaftigkeit Europas? Wie steht es in der Welt da, die transatlantischen Beziehungen jetzt auch angesichts der Wahlen in den USA am 5. November. Dann geht es natürlich um Desinformation. Jetzt hat man gerade wieder gelesen, das FBI hat auch russische Desinformationskampagnen und Quellen herausgefunden. Ich meine, das kursiert ja schon seit vielen Jahren. Und dann geht es um künstliche Intelligenz, die Vorteile und natürlich auch die Gefahren durch künstliche Intelligenz. Und es geht auch um die Rolle der Journalisten, weil junge Journalisten werden immer aktivistischer. Und wir wollen mal der Frage auf den Grund gehen, ist das eigentlich gut oder ist das schlecht für den Journalismus?
M100 ist in meiner Erinnerung immer kleinteiliger geworden. Also am Anfang war das eher so ein innerer Zirkel, der sich traf in herrlicher Kulisse in Sanssouci mit Kombination natürlich des Media Awards M100. Dann kam auch noch plötzlich der Nachwuchs dazu, ne, in einer extra Veranstaltung. Und jetzt kommt noch ein Reporter-Slam ins Programm. Was hat es damit auf sich?
Also die Nachwuchsjournalisten waren schon immer dabei. Wir feiern übrigens dieses Jahr die 20. Ausgabe. Und die waren von Anfang an dabei, die sind nur irgendwann an das Kolloquium rangezogen worden, sodass sie auch dran teilnehmen können, und zwar das erste Mal 2014. Und ich komme jetzt gerade vom ersten Tag der Nachwuchsjournalisten in der Friedrich-Naumann-Stiftung hier in Babelsberg, gleich um die Ecke. Und es geht um Fake News und Desinformation in Wahlkämpfen, Superwahljahr und so weiter. Und das ist der erste Teil, wird Ihnen das theoretisch vermittelt, beziehungsweise Sie arbeiten dazu, das sind ja alles auch schon Journalisten. Und im zweiten Teil wird die Potsdam-Agentur Headliner den jungen Journalisten zeigen, wie sie journalistische Arbeit, ihre Arbeiten auf die Bühne bringen können. Dann gibt es einen internen Wettbewerb am Dienstag, und da wird aus den 20 Teilnehmern werden die 6 Besten rausgewählt, und die, das ist ganz wichtig, die treten am Mittwochabend um 20 Uhr hier im Potsdamer Freiland bei einem Reporter-Slam auf. Das ist der erste Reporter-Slam in Potsdam. Die Karten kosten nur 9,50 Euro. Man kann sich das anschauen. Das wird in Englisch sein, aber es gibt eine deutsche Übersetzung. Also da kann jeder mitkommen. Und es gibt Musik und es wird wahnsinnig lustig.
Der Höhepunkt natürlich wie jedes Jahr, muss man sagen, ist der M100 Media Award. Diesmal muss ich ablesen, Dr. Vjosa Osmani Sadriu, Präsidentin von der Republik Kosovo. Und auch Donald Tusk, den kennt man ja als Ministerpräsident von Polen. Aber wie ist man auf diese Mischung gekommen, sag ich mal, diese beiden Staatsmenschen auszuzeichnen?
Also es gibt eine Jury bei M100, das ist der M100 Beirat, und in diesem Jahr das 20. Jahr und dann auch eben innerhalb der Krisen wurde halt diskutiert, und man wollte eben auch mal ein Zeichen der Hoffnung setzen in Europa. Und Donald Tusk hat nun letztes Jahr die Wahlen in Polen gegen die PiS-Regierung gewonnen mit einer Herzenskampagne. Und er versucht seitdem gegen große Widerstände natürlich auch dieses Land Polen weiter zu demokratisieren.
Und vor allem auch die Medien zurückzubauen wieder. Ne?
Ja, das ist nicht so einfach. Hm. Also da wird auch viel natürlich verbreitet. Also es waren jetzt auch nicht alle mit der Preisvergabe einverstanden, weil die sagen irgendwie, Donald Tusk ist eigentlich der schlimmste und korrupteste Politiker und so weiter. Aber der Beirat, wir sehen das eben anders, weil Donald Tusk ist ein Pro-Europäer, er ist ein Demokrat, er ist ein großer Unterstützer der Ukraine, und die deutsch-polnischen Beziehungen sind enorm wichtig. Deswegen bekommt er den einen Preis, und Vjosa Osmani Sadriu, die kosovarische Präsidentin, ist 2021 als erste Frau im Kosovo gewählt worden. Das ist eine sehr gut ausgebildete 42-jährige Frau, die mehrere Sprachen spricht. Sie ist eben auch sehr modern. Sie möchte den Kosovo in ein modernes Land umformieren. Sie möchte es an Europa heranbringen. Sie bekämpft die Korruption, sie möchte die Gleichstellung weiter vorantreiben zwischen Männern und Frauen und so weiter. Wird natürlich auch groß angefeindet, vor allem von Serbien, weil die den Kosovo nicht anerkennen.
Das kann man alles dann verfolgen, nehme ich mal an, auf der Internetseite von M100?
Genau, es gibt einen Livestream auf der Internetseite www.m100potsdam.org. Dort kann man das verfolgen, auch noch ein Special Talk vor allem in Kooperation mit Politico. Also es wird sehr spannend, wer sich dafür interessiert, sollte einfach mal die Website besuchen und sich das alles anschauen und ins Freiland kommen am Mittwochabend.
Vielen Dank, Sabine Sasse, Head of Program Potsdam vom M100 Sanssouci Kolloquium. Dann wünsche ich der Veranstaltung einen guten Verlauf.
Dankeschön.
Ein schwelender Konflikt im RBB-Verwaltungsrat scheint in dieser Woche eskaliert zu sein. Vielleicht haben Sie es schon den Medien entnommen. Der RBB-Verwaltungsratsvorsitzende Benjamin Ehlers hat am 3. September seinen Rücktritt bekannt gegeben. Am Folgetag wurde in einer nicht öffentlichen Sitzung der Nachfolger einstimmig gewählt. Dr. Wolfgang Krüger, früher einmal bei RIAS TV und Deutsche Welle TV als Journalist in Leitungsfunktionen tätig und bis Januar 2024 Hauptgeschäftsführer der IHK Cottbus. Leider wollte weder der ehemalige noch der neue Verwaltungsratsvorsitzende mit mir hier im Medienmagazin über die Hintergründe sprechen. Benjamin Ehlers möchte erst die Rundfunkratssitzung am 19. September abwarten und Wolfgang Krüger, Zitat, möchte sich gemeinsam mit seinem Verwaltungsratsgremium vorerst ganz auf die anstehenden Aufgaben und Sachthemen konzentrieren. Zitat Ende. Umso mehr freue ich mich, in der Leitung begrüßen zu können zwei Kollegen, die aufgrund ihrer Profession als RBB24 Investigativjournalisten mehr Informationen haben als ich in meiner Moderatorenrolle. Schichten wir es mal chronologisch ab, Jo Goll und René Althammer. Ich sprach eingangs von einem schwelenden Konflikt seit Juli 2024. Was wisst ihr darüber? Vielleicht zuerst Jo?
Wir beschäftigen uns seit einigen Wochen mit einer Verwaltungsrätin. Das ist Juliane Schütt, eine Berliner Rechtsanwältin in der Wirtschaftskanzlei. Und Frau Schütt hat offenbar verschiedene Kontakte in den Sender. Sie hat früher für den RBB-Vorgänger ORB bei der Sendung Vor Ort gearbeitet. Es stellte sich heraus, dass auch ihr Mann freier Mitarbeiter des RBB ist für Radio 3. Und da gab es eben verschiedene Abstimmungen im Verwaltungsrat. Da musste sie sich dann der Stimme enthalten. Und zuletzt wurde eben auch bekannt, dass Frau Schütt freundschaftliche Beziehungen zu einem Mitglied der RBB-Geschäftsleitung, zu unserer Programmdirektorin Katrin Günther unterhält. Und auch da gab es Fälle, wo sich Frau Schütt wohl der Stimme enthalten hat. Und es ist dabei offensichtlich im Verwaltungsrat und auch im Rundfunkrat zu unterschiedlichen Auffassungen gekommen, wie man mit diesen möglichen Interessenskollisionen in Zukunft umgehen will.
Warum kam das jetzt erst im Juli 2024 hoch? Der Verwaltungsrat ist seit dem 20. April 2023 in der Neubesetzung, René.
Das ist eine Frage, die ist total interessant, weil normalerweise werden die Protokolle des Verwaltungsrates auch an den Rundfunkrat weitergeleitet. Und es gab auch die Rechtsaufsicht offensichtlich, die über den Vorgang an sich informiert war, weil es zuvor ja schon Abstimmungen gab, bei denen sich Frau Schütt enthalten hat. Hoch kam die ganze Geschichte, das ist jetzt mal unsere Vermutung, um es ein bisschen zu rekonstruieren, weil wir davon gehört haben. Wir haben einen Tipp gekriegt, da hat jemand gesagt, frag doch mal nach, wie das eigentlich ist, welche Beziehungen es da gibt. Dann haben wir eine Anfrage gestellt, so wie wir das normalerweise immer machen. Und dann gab es eben die Medienanfrage, die ging über die Gremienstelle des RBB, ging dann an den Verwaltungsrat, landete auch im Rundfunkrat und auf einmal bekam das eine Dynamik. Und uns wurde gesagt, im Rundfunkrat sei das gar nicht bekannt gewesen. Hätte wahrscheinlich bekannt gewesen sein können, wenn man vielleicht genauer in die Protokolle reingeguckt hätte, ist unsere Meinung, aber das hat sich bis heute nicht so richtig aufgeklärt. Und nun ist es die Frage, ob wir eine Situation haben, dass ein Aufsichtsgremium des RBB so besetzt ist, dass es, und das ist eigentlich das Dumme daran oder beziehungsweise das, was alle so ein bisschen umtreibt, dass eine Verwaltungsrätin nicht hundertprozentig arbeiten kann, weil es Bereiche gibt, bei denen muss sie sich, wie sie es auch getan hat, enthalten. Und die Frage ist, muss das sein? Eigentlich braucht der RBB einen Verwaltungsrat, der voll einsatzfähig ist und bei dem alle Mitglieder mitmachen können. Und das Zweite ist natürlich die Frage, wem war das eigentlich zur Wahl der Verwaltungsratsmitglieder bekannt? Das hätte nämlich nach unserer Auffassung, aber da gibt es auch unterschiedliche Rechtsauffassungen, eventuell offengelegt werden können. Frau Schütz selber sagt dazu, sie sei damals angesprochen worden von Mitgliedern des Rundfunkrats, ob sie in den Verwaltungsrat gehen würde. Sie hätte darauf hingewiesen, dass es da ein kleines Problem geben könnte, beziehungsweise ob Problem oder nicht, jedenfalls, dass ihr Mann auch für den RBB arbeitet. Aber da wiederum ist unklar, wem sie das eigentlich gesagt hat. Dem neuen Rundfunkrat als Gremium oder einzelnen Personen, die es vielleicht gar nicht weitergetragen haben. Es ist alles ein bisschen undurchsichtig und wenn man danach fragt, bekommt man leider Gottes auch nicht so die richtigen Antworten. Grundsätzlich geht es aber darum, funktioniert der Sender nach Recht und Gesetz so, wie er funktionieren soll? Und viele Sachen davon stehen einfach im Handelsgesetzbuch, wie sich was gilt für Aufsichtsräte und nicht. Und danach sollte man sich eigentlich halten.
Nun erscheint es ja von außen so, dass es unterschiedliche Auffassungen im Verwaltungsrat selbst gibt. Jetzt also in dieser Woche überraschend der Rücktritt von Benjamin Ehlers. Ich habe Herrn Ehlers als ziemlich stabilen, will heißen in sich gefassten Rechtsanwalt erlebt, den nicht so schnell aus der Ruhe bringt, auch nicht eine Diskussion innerhalb eines Gremiums. Was führte dann letzten Endes zum Rücktritt?
Nach allem, was wir wissen, gehört und gelesen haben, ging es letztendlich um das Verhältnis zu seiner Stellvertreterin. Ehlers war jetzt im Urlaub, der war unterwegs in den USA, in Kanada und auf Reisen und hat aus dem Urlaub heraus durchaus weiter an den Geschicken des Verwaltungsrats teilnehmen wollen. Parallel dazu gab es aber eine Sitzung des Verwaltungsrats. Da wurde gemanagt und eingeladen von seiner Stellvertreterin. Und wenn man sich das durchliest, wie Herr Ehlers begründet hat, warum er den Verwaltungsratsvorsitz niederlegt, dann hat man den Eindruck, er sollte ausgebremst werden. Und das ist, glaube ich, etwas, was ihn umgetrieben hat. Er hat mehrfach wohl signalisiert, er könne an dieser Sitzung auch teilnehmen und er wolle wohl auch an dieser Sitzung teilnehmen und dass er was für den Sender tun will und dass er für den Sender arbeiten will. Das war auch unser Eindruck immer. Aber es kam zu dieser Sitzung und zwar zu einem Zeitpunkt, an dem er definitiv nicht teilnehmen konnte. Das empfindet er als einen Vertrauensbruch. Er gehörte nach eigener Auffassung zu denen, die sagen, das ist ein Problem mit Frau Schütt. Andere sehen das anders im Verwaltungsrat. Und da nicht auf ihn zu warten, das muss ihn offensichtlich schwer getroffen haben. So ist der Eindruck, wenn man sich das anguckt.
Also wenn man sich die Erklärung von Benjamin Ehlers durchliest, dann kommt man wirklich zu dem Eindruck, man habe so lange gewartet, bis er irgendwo im tiefsten Kanada nicht mehr erreichbar war. Und dann hat man eben schnell diese Abstimmung durchgezogen, weil man wusste, dass er der Einzige war bislang in dem Gremium, der sagt, der Fall Schütt ist ein echtes Problem. Wir müssen uns überlegen, ob wir so jemanden weiter in diesem Gremium haben können, wenn er nicht richtig arbeiten kann, wie René ja gerade schon ausgeführt hat. Das ist natürlich ein Problem, wenn eine Stimme von 8 Stimmen in so einem Gremium nicht arbeitsfähig ist, dann fragt man sich, kann so eine Lame Duck in Anführungsstrichen wirklich sinnvoll in so einem Gremium mitarbeiten?
Aber du hast auch gerade gesagt, 8 Gremienmitglieder und wenn es nur einen gibt von 8, wieso ist das überhaupt ein Problem? Dann ist das eben eine Minderheitenmeinung. Warum gibt es jetzt die Theorie oder die Hypothese, dass möglicherweise ja Absicht dahinter steht, die dann Benjamin Ehlers zum Anlass nimmt, um zu sagen, hier gibt es einen Vertrauensbruch. Vielleicht war er ja wirklich nicht erreichbar.
Das ist in der Tat wirklich auffällig, aber Benjamin Ehlers ist offensichtlich als Vorsitzender dieses Gremiums davon ausgegangen, wenn er in der Aussprache, in der Debatte mitreden kann, dann wird man ihm wahrscheinlich folgen. Das war das, was er sich, glaube ich, da ausgerechnet hat. Und er sieht sich jetzt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ausgebotet, ausgebremst, wie immer man das bezeichnen möchte. Er konnte an der Debatte, an der Aussprache gar nicht teilnehmen. Seine Stimme wurde gar nicht gehört. Und er glaubt, dass das Absicht war, dass man diese Stimme gar nicht hören wollte, diese kritische. Wie wir hören, gibt es im Rundfunkrat durchaus Stimmen, die den Fall Schütt eben auch sehr kritisch betrachten und sich fragen, kann das funktionieren, wenn jemand doch verschiedene Beziehungen in den Sender hinein führt. Das muss nicht immer ein Problem sein, das kann aber zu einem Problem werden. Und wenn eine Kontrollfunktion eben da sein soll und ich kann die nicht ausüben, weil ich die Leute, die ich kontrollieren solle, vielleicht zu gut, zu lange kenne, dann kann das tatsächlich zum Problem werden.
Benjamin Ehlers, der alte Verwaltungsratsvorsitzende, bleibt Verwaltungsratsmitglied. Der neue Dr. Wolfgang Krüger wurde einstimmig gewählt. Also scheint es dann doch eher eine Einzelmeinung von Herrn Ehlers gewesen zu sein. Und der Rest des Verwaltungsrates findet die jetzige Lösung mit der Neuwahl akzeptabel oder trügt da die Einheit?
Das ist jetzt ganz schwer zu beurteilen. Also so tief stecken wir natürlich in dem Gremium nicht drin. Aber wir vermuten, dass Herr Ehlers, glaube ich, schon noch der Meinung ist, er kann seinen Einfluss weiterhin geltend machen. Er mag dieses Amt ganz offensichtlich und er will eben aus diesem Gremium jetzt nicht ganz ausscheiden, obwohl die Stimmung jetzt im Verwaltungsrat offensichtlich doch da ist, dass man Frau Schütt halten möchte. Man schätzt ihre Expertise auch als Anwältin in diesem Gremium. Da gab es im Juli schon eine gemeinsame Erklärung. Man möchte eigentlich auf diese Expertise nicht verzichten. Gut, und jetzt wird man sehen, wie Benjamin Ehlers sich als einfaches Verwaltungsratsmitglied in Zukunft verhalten wird, wie er versucht, Einfluss weiterhin geltend zu machen. Und den eigentlichen Showdown sozusagen, den wird es am 19. September geben. Dann nämlich wird der Rundfunkrat über eine Abberufung von Juliane Schütt abstimmen. Und wenn die negativ ausfällt, also wenn Frau Schütt das Gremium verlassen soll, laut dem Rundfunkrat, der sie ja abberufen kann, dann ist weiterer Zoff programmiert, weil Frau Schütt hat bereits angekündigt, sie wird sich rechtlich gegen so eine Entscheidung zur Wehr setzen, und zwar mit einem weiteren Mitglied des Verwaltungsrates, dem Verwaltungsrechtler Bernd Holznagel. Also die Geschichte endet frühestens am 19. September mit einer Entscheidung des Rundfunkrates, und dann wird sie wahrscheinlich, oder je nachdem, wie sie ausfällt, wird sie dann auf jeden Fall aber auch weitergehen.
Wenn man sich das Ganze von außen anguckt, also durch die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler, hat man ja so ein bisschen den Eindruck, vielleicht haben die nichts Besseres zu tun, worüber streiten die sich da eigentlich im Kern. Aber ich glaube, hier geht es auch so um ein Stückchen Transparenz, Offenheit und das Einhalten von Regeln, und zwar das strikte Einhalten von Regeln. Das ist ja das, was wir aus der RBB-Krise eigentlich mitgenommen haben. Es ist etwas, oder es sollte alles so sein, wie es mehr oder weniger in den Gesetzen oder Verwaltungsordnungen oder sonst irgendwie niedergelegt ist. Und hier sind wir wieder an so einem Punkt, wo man denkt, vielleicht hat da doch jemand was gedreht. Und kaum war diese Geschichte irgendwo in der Welt, hat ja auch sofort wieder die Bild-Zeitung zugeschlagen und den Skandalsender RBB wieder aus der Kiste geholt. Das alles brauchen wir hier nicht. Wir brauchen wirklich Institutionen, wir brauchen Gremien, die den Sender kontrollieren, und die haben genug damit zu tun, den Sender zu kontrollieren. Die müssen sich nicht noch damit beschäftigen, sozusagen, was sie selber umtreibt und was eventuell in ihren eigenen Reihen zu klären ist. Darum geht es eigentlich. Das ist nicht ein Misstrauensbeweis gegen irgendjemand, sondern eigentlich ein Appell eher oder mehr oder weniger an die Mitglieder, dass es wirklich um den Sender geht und nicht um einzelne Gremien. Das könnte man vielleicht mal noch ergänzend hinzufügen.
René Altheimer, Jo Goll, RBB24 Investigativjournalisten. Mit mehr Einblick als ich an dieser Stelle hier. Vielen Dank für die Einschätzung und die Informationen.
Sehr gerne.
Danke auch.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.